Ja, selbstverständlich können Sie meinen Namen herausgeben. Ja, wir erinnern uns, der hatte überhaupt kein Thema damit und hat erst durch
Genau.
die Presserecherche erfahren, dass man nach ihm gefragt hat. Das finde ich dann schon hochnotpeinlich.
Plaudern mit Patsch. Wir schauen in die Akten von spannenden und spektakulären Fällen.
Moin Christoph.
Guten Morgen, Stefanie.
Wir haben heute einen Fall, der ein bisschen an ein Thema anknüpft, das wir schon mal hatten. Und zwar ging es um Auskunft der Staatsanwaltschaft zum Namen eines Strafverteidigers. Diesmal aber nicht in München, sondern in Schleswig-Holstein. Und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist dramatisch, würde ich sagen. Um die geht es letztlich aber nicht. Aber das spielt hier auch eine Rolle. Erzähl mal.
Ja, vielen Dank. Die Frage, ob die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, der Presse den Namen des Strafverteidigers zu nennen, in diesem Fall auch wieder des Pflichtverteidigers, da kann man ja auch noch eine Unterscheidung machen, spielt offensichtlich eine sehr große Rolle und findet ein enormes Interesse, nicht nur bei Verwaltungs- und Presserechtlern, sondern eben auch bei den betroffenen Rechtsanwälten, obwohl ich von dort noch nicht wirklich Widerstand oder größeren Protest gehört habe, weil viele auch nahezu den Kontakt zur Presse wünschen, um dort ihre Ansicht letztendlich zu äußern. Die Frage ist ja, wie kann die Presse ihrer Sorgfaltspflicht entsprechen, die sie nach BGH erfüllen muss, wenn sie den Beschuldigten um Stellungnahme zu Vorwürfen bitten will, wenn sie erstens nicht weiß, wie er heißt, zweitens er möglicherweise in Untersuchungshaft sitzt und der Presse auch kein Termin in der U-Haft gegeben wird, um den Beschuldigten zu sprechen. Dann sagt sie eben, und das finde ich eine richtige Lösung, dann muss ich doch wissen, wer verteidigt diese Person, diesen Beschuldigten. Den kann ich dann fragen oder die Fragen vorlegen. Der erörtert sie dann mit seinem Mandanten und gibt mir Auskunft oder eben nicht. Aber man hat dann als Presse die Sorgfaltspflicht verletzt. Das OVG Hamburg hatte ja dann entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft Hamburg gesagt, ja, das ist die richtige Lösung. Die Staatsanwaltschaft muss den Namen des Strafverteidigers mitteilen und dann ist auch gut. Das VG München sah das anders und hat auch als zusätzliches Argument genannt, das Mandatsgeheimnis des Strafverteidigers. So, hier in einem kleinen Dorf von Schleswig-Holstein bestand der Verdacht gegen eine Person, dass er eine Minderjährige vergewaltigt habe. Und man wollte nun seitens der Presse den Namen des Rechtsanwalts haben, des Strafverteidigers. Die Staatsanwaltschaft kam jetzt also auf die Idee, erstens Persönlichkeitsrechte, zweitens auch das Mandatsgeheimnis. Warum Persönlichkeitsrechte? Die Staatsanwaltschaft sagte, der Vorwurf ist so gravierend, dass wenn wir dort die Person nennen, bereits die Veröffentlichung dieses Vorwurfs so beeinträchtigend ist für die Person, dass er stärker geschützt werden muss als, sagen wir mal, ein Dieb. Das ist ja als Argument, wenn man jemand vorwirft, du hast eine Minderjährige vergewaltigt, dann ist das mehr als ein Totschlagsargument. Da steht man, selbst wenn man freigesprochen wird, kaum noch wieder in der öffentlichen Wahrnehmung von auf. Insofern eine richtige Überlegung, aber auf der falschen Stufe. Was nämlich die Staatsanwaltschaften immer wieder unterstellen, ist, dass die Auskunft bei einer Recherche auch gleichbedeutend ist mit der Veröffentlichung. Da hatte das Bundesverwaltungsgericht ja 2012 in der SEK-Entscheidung gesagt, auf der ersten Stufe muss man prüfen, führt die Auskunft für die Recherche der Presse zu irgendeiner Verletzung? Und man darf nicht dort bereits prüfen, was bedeutet es, wenn dieser Name veröffentlicht wird. Denn diese zweite Stufe muss die Presse in eigener Verantwortung überprüfen, ob sie den Namen bekannt machen darf. Das halte ich für eine richtige Entscheidung. Das Bundesverwaltungsgericht ist aber jetzt in dem Fall eines sehr bekannten Virologen davon abgewichen. Eine völlig falsche Entscheidung. Wie gesagt, 2012 ist richtig. Das zweite Argument, der Schutz des Mandatsgeheimnisses. Und da ist die erste Frage, was ist eigentlich der Schutzbereich der Norm? alte Prüfungen, die wir irgendwann mal gelernt haben im öffentlichen Recht oder auch in anderen Gebieten. Und das betrifft gar nicht den Schutzbereich der Norm. Also eine etwas absurde Argumentation, die aber immer wieder vorgebracht wird. Hier kam jetzt hinzu, dass man beim Thema Persönlichkeitsrechte vielleicht auch eine andere Wertung vornehmen müsste. Denn es kam dann heraus, dass es sich um den Bürgermeister einer kleinen Kommune in Schleswig-Holstein handelte. Es ist auch ein sehr gravierendes Delikt, was ihm vorgeworfen wird. Und da vielleicht auch mal die Abwägung getroffen werden können muss, ob nicht für das Informationsinteresse der Presse
der Öffentlichkeit.
Und damit der Öffentlichkeit gravierende Punkte sind. Denn man muss sagen, der Bürgermeister ist erst zurückgetreten, nachdem das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist und die Presse die ersten Anfragen gestellt hat. Ist ja nicht nur seine Privatsphäre, sondern seine Sozialsphäre deutlich betroffen. Und um die Privatsphäre des armen Kindes müssen wir gar nicht drüber reden. Aber auch dort ist eine merkwürdige Fehlabwägung der Staatsanwaltschaft, die da, glaube ich, so ein bisschen fürchtet, dass an ihr vorbei ermittelt wird, was natürlich die Presse gar nicht kann und auch gar nicht darf. Aber dann sollte man diese Abwägung, was herausgegeben wird, dem Strafverteidiger überlassen. Der muss ja gar nichts sagen, aber das sollte man zwischen Pflichtverteidiger und Beschuldigten lassen, ob sie darauf antworten oder nicht und dazu der Presse die Möglichkeit geben, zu recherchieren. Denn was passiert ist, dass dann die Presse natürlich auch an Dritte geht und fragt und fragt und fragt, ob damit den Interessen des Beschuldigten mehr gedient ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja, also was ich an der Konstellation so ein bisschen wenig nachvollziehbar finde, also jetzt mal vorausgeschickt, wir wissen nicht, ob sich diese Tat ereignet hat oder nicht. Aha. Unsere Aufgabe als Anwälte ist aber ja einfach, die Rechtslage zu beurteilen mit diesem Anspruch der Presse auf Auskunft. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, dass das Beachten der Persönlichkeitsrechte, das finde ich tatsächlich ein Punkt. Da hat die Staatsanwaltschaft aus meiner Wahrnehmung in Punkt, weil es ist jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ein Amt bekleidet, der Name ist noch nicht bekannt und man sieht ja, er ist jetzt zurückgetreten. Das muss nicht bedeuten, dass er die Tat begangen hat, sondern er kann nicht wieder aufstehen öffentlich. Also da erholst du dich einfach nicht davon. Deswegen mit dem Persönlichkeitsschutz, finde ich, hat die Staatsanwaltschaft einen Punkt. Aber ich kann ja den Schutz der Persönlichkeit auch beachten, indem ich den Namen des Verdächtigen nicht nenne, wohl aber den Namen des Strafverteidigers. Der darf den Namen seines Mandanten, Mandatsgeheimnis, da gehört es nämlich hin, aha, der darf den der Presse gegenüber ohne das Einverständnis seines Mandanten nicht äußern. Aber allein die Tatsache, welche Kanzlei diesen Menschen vertritt, die sagt ja nichts darüber aus, wer der Mann ist. Und diese Verquickung dieser beiden Elemente, Mandatsgeheimnis einerseits, Persönlichkeitsschutz andererseits, das verstehe ich nicht, was sich die Staatsanwaltschaft dabei gedacht hat. Und ich verlinke nochmal die andere Episode. Da haben wir ja auch schon gemutmaßt, ob nicht die Staatsanwaltschaft auch die Anwälte schützen will. Der Witz ist ja nun, Christoph, es wird ja öffentlich breit debattiert inzwischen, auf jeder Plattform, überall. Also ich meine irgendwo am Rande aufgeschnappt zu haben, dass die Person selbst auch sehr öffentlich agiert.
Letztendlich hat die Staatsanwaltschaft abzuwägen, gibt sie den Namen des Rechtsanwalts heraus. So, der ist Organ der Rechtspflege. Es gibt sicher Extrembeispiele. Du spielst auch den Fall in Dresden an, wo, sagen wir mal, gegen eine Anwältin eine Hetzkampagne gemacht wurde. Da könnte man natürlich als Staatsanwalt sagen, unter diesen extremen Gründen überwiegt das Interesse des Pflichtverteidigers oder des Strafverteidigers daran, nicht bekannt zu werden. Im Normalfall aber würde ich sagen, überwiegt das Interesse, gerade bei einem solch illustren Fall, wo es eben so um gravierende Vorwürfe gibt. Und dann entscheidet der Strafverteidiger zusammen mit seinem Mandanten, ob Auskünfte gegeben werden. Das ist ja dann ein anderes Rechtsverhältnis. Ja. Praktische Konkordanz bietet eigentlich genügend Möglichkeiten für eine Staatsanwaltschaft, in dem richtigen Verhältnis abzuwägen. Und die Verhältnisse, die Staatsanwaltschaft nicht betreffen, nämlich Mandant, Strafverteidiger, da hat sie dann auch nicht abzuwägen.
Sehe ich genauso. Das ist jetzt letztlich der dritte ähnlich gelagerte Fall. Nur zweimal war die Staatsanwaltschaft beteiligt. Was ich ganz spannend fand, in den ersten beiden Fällen wurde die betreffende Person nicht mal gefragt, ob sie damit einverstanden ist, den Namen zu nennen. Hast du Infos, ob das hier der Fall war?
Wir wissen es nicht, aber es wird nicht darauf verwiesen. Du sprichst das völlig richtig an. Bei unseren ganzen IFG- und Pressefällen wundern wir uns immer, dass diese Vorprüfung nicht gemacht wird, sondern meist erst dann in der mündlichen Verhandlung gesagt wird, oh, Herrn Drosten, nee, den haben wir noch nicht gefragt, den müssen wir jetzt noch fragen. Ja, und dann sagt Herr Drosten, ja, selbstverständlich können Sie meinen Namen herausgeben. Ja, wir erinnern uns, der hatte überhaupt kein Thema damit und hat erst durch die Presserecherche erfahren, dass man nach ihm gefragt hat. Das finde ich dann schon hochnotpeinlich. Also da denke ich, müsste die Staatsanwaltschaft ja den Strafrechtler fragen, haben Sie etwas dagegen, dass Ihr Name genannt wird? Das kann ja in die Ermessensentscheidung der Staatsanwaltschaft dann auch einfließen. Ja, aber auch das tut sie nicht.
Nee, und das verstehe ich nicht, weil das wäre für mich das Naheliegendste, bevor ich da ausführlichst begründe gegenüber einem Journalisten, wo mir klar sein wird, die sind aber immer vom Patsch vertreten, das endet doch vor Gericht. Da würde ich mir ja lieber die Arbeit sparen und einmal bei dem Anwalt oder der Anwältin nachfragen. Wenn die dann sagt, ja, fein, unbedingt, ich hatte sowieso vor, Interviews zu geben, dann hat sich das erledigt und ich habe mir Arbeit gespart. Das verstehe ich nicht. Das ist kein pragmatischer Ansatz, ganz egal, wie ich rechtlich dazu stehe. Wir schauen mal, ob sich dieser Konstellation demnächst bei dir weitere Fälle hinzugesellen, Christoph. Ich danke dir.
Danke dir.
Das war's für heute bei Plaudern mit Patsch. Werft einen Blick in die Shownotes. Folgt mir auf Instagram, YouTube und TikTok. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren.